Talk mit Tees.
Ich weiß gar nicht, ob ich so selbstbewusst war. Ich glaube, ich habe an einen Traum sehr, sehr stark geglaubt.
Okay.
Und der Traum hatte mit Freestyle-Rap zu tun, mit Bühnenauftritten und mit allem Möglichen. Du reimst zum Beispiel Aschenbecher auf Taschenrechner.
Ja.
Da reimt sich ja alles aufeinander, ne? Ja. Aschenbecher, Taschenrechner, das reimt sich halt alles. Sowas zum Beispiel, das sind halt sehr komplexe Reime. Ey, wie oft habe ich mir Sachen aus der Vergangenheit so zu Herzen genommen und arbeite die immer noch auf und bin immer noch dabei, das richtig einzuordnen und so und sollte in vielerlei Hinsicht eigentlich das abschließen und sagen, ich gucke jetzt nach vorne und arbeite so. Aber ich bin da, was das betrifft, ey, das drückt auch total auf die Stimmung und auf die Psyche, aber ich kann das gar nicht anders. Du kannst das schaffen, auch ohne Talent. Wenn du etwas wirklich liebst und willst, ey, dann mach es.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich treffe mich sehr gerne mit Menschen, die etwas richtig gut können. So wie in dieser Folge Jonas Klee. Sein Bühnenname ist Quichotte. Er ist Dichter, er ist Rapper, Stand-up-Künstler. Er verschmelzt klassische Stand-up-Comedy mit schrägen Gedichten, Kurzgeschichten oder auch Spoken-Word-Texten. Ich habe Quichotte vor ein paar Jahren kennengelernt durch ein Buch, das mir zugeschickt wurde, mit kleinen Geschichten und auch Gedichten. Und es hieß, es steht alles auf der Kippe. Ich mag Gedichte ja sehr gerne, deswegen schaute ich so rein und fand das wirklich extrem originell. Ich habe das Buch gerade mal rausgesucht hier. Gucken wir gerade nur mal, da gibt es ein Gedicht, das heißt, was ist die Seele wert? Mit Zeilen wie dieser hier. Der Bischof badet gern, er geht mit Gott und feiert Feten und die Wege sind geteert, geteert mit Schotter und Moneten. So, da wird schon mal gleich Interesse geweckt, oder? Tommy konnte fliegen, der Anfang folgender hier. Fast alles, was er tat, bedachte Tommy rational. Nur, dass bewiesen ist, dass man nicht fliegen kann, war ihm egal. Er würde einmal sagen, dass er Wissenschaftlern übel nimmt, dass sie noch nie bestätigten, dass Arme eigentlich Flügel sind. Ganz schön ist auch zusammenpassen zum Beispiel. Du sagst, wir passen nicht zusammen, so wie Eisen und Wein. Aber ich habe schon mal mit einem Schwert eine Flasche Lambrusco verteidigt. Und ich habe gewonnen, verdammt. Und du sagst, wir passen einfach nicht zusammen, wie Autos und Tiere. Aber ich war schon mal mit einem Käfer in Turin und habe dabei eine Ente überholt. Auch ein ganz schönes Gedicht zusammenpassen. So, nochmal hier hinten nochmal aufschlagen. Was haben wir hier noch? Also überhaupt ein Gedicht über ein Gedicht. Es heißt ein Gedicht. Ein Gedicht ist ein Gedicht und weiter nichts. Es sei denn, es gerät in jene Hände eines Lehrers, in die Wände einer Schule. Nun, die Wände einer Schule sind das Ende des Gedichts. Ja, das sind ein paar kleine Kostproben aus diesem ersten Buch, was mich damals so begeistert hat. Es steht alles auf der Kippe. Seitdem begegnen wir uns immer wieder mal und es ist immer schön. Highlight ist auch immer, wenn man ihn auf der Bühne live sieht, wenn er auf der Bühne freestylt, nachdem man ihm irgendwelche Wörter zusammensucht. Auch darüber werden wir sprechen in diesem Podcast. Viel Spaß mit Quichotte beim Talk mit Thies.
Ein Podcast von SWR 3.
Jonas Klee ist da. Hallo.
Hallo, Shin.
So, Quichotte, Dichter, Rapper, Poetry Slammer, Stand-Up-Künstler. Du vermischt ja Stand-Up ein bisschen mit Comedy, mit schrägen Gedichten, mit humoristischen Kurzgeschichten, teilweise aber auch ganz berührende Gedichte. Spoken Word ist ja das Zauberwort. Seit wann gibt es eigentlich Spoken Word?
Boah, das ist eine wahnsinnig gute Frage. Ich glaube,
seit wann heißt es Spoken Word?
Artist? Keine Ahnung. Das wird ein fließender Übergang gewesen sein.
Oder?
Aber es gibt tatsächlich Poetry Slam, was ja sozusagen so ein bisschen die Basis vielleicht von Spoken Word in Deutschland ist. Ja, wie auch immer man das jetzt nennt. Das ist so Ende der 80er, Anfang der 90er aufgekommen und hat dann sich vor allem jetzt so in den 2000ern dann irgendwie relativ starker Beliebtheit erfreut. Und mittlerweile, weiß ich nicht, ist der Peak ist wahrscheinlich schon überschritten, aber das ist eine Kunstform, die mir sehr, sehr gut gefällt.
Schön, dass wir hier in Baden-Baden jetzt zusammenkommen. Wir wollten eigentlich uns mal in Köln treffen und gemütlich da in ein Studio sitzen.
Ja.
Das war so schön, vor ein paar Wochen. Und dann ist wirklich dein Auto auf der Autobahn verreckt.
Aber so richtig räudig verreckt einfach so. Ich konnte nichts mehr. Ich habe Gas gegeben, es ist nichts passiert. Und es waren dann die Antriebswellen. Die eine richtig schlimm kaputt und die andere halt auch schon angekatscht. Also da ging leider nichts mehr. Und du bist extra nach Köln gefahren. Das tut mir immer noch wahnsinnig leid.
Ja, aber im Nachhinein, ich fand es so lustig, weil ich bin dann um 5.30 Uhr oder 6 Uhr am Morgen in Baden-Baden in den Zug gestiegen. Ah. Nein, bis Köln, 3 Stunden in Köln umgestiegen in den Bus vom Bahnhof zum Deutschlandfunk, wo wir aufzeichnen wollten. Und eine Haltestelle, bevor ich aussteige, kurz vor 9, rufst du an und sagst, also ich habe jetzt aber ein ganz anderes Problem. Mein Auto ist verreckt.
Ja, ja. Und das ist das Bescheuerte ist, wahrscheinlich waren wir zeitgleich wieder zu Hause, weil ich dann ja auf den ADAC warten musste und das hat wahnsinnig lange gedauert. Ja. Aber das, ja, es tut mir einfach unheimlich leid.
Wieso? Aber es passiert. Möglicherweise war ich eher als du zu Hause. Also ich war, glaube ich, um 12.25 Uhr zu Hause.
Das hört sich eher an, ja. Ja, ich war so nachmittags irgendwann. Es ist schon, ja.
Aber bei Antriebswelle links, Antriebswelle rechts, du kennst dich aus.
Absolut, ja, jetzt schon. Der Kfz-Mechaniker hat mir ja genau erklärt, was er gemacht hat. Ich weiß ein bisschen was von Autos, aber das, ja, ich weiß immer, dass es teuer wird. Wenn sowas, wenn irgendwas mit Welle, das hört sich immer teuer an. Und war auch teuer.
Und da ging auch nichts mit Nylon-Strumpfhose. Lichtmaschine.
Ich konnte keine Socken reinstopfen, das funktionierte nicht. Das ist ein schönes Automobil. Ja. Ein alter T4, aber trotzdem, das hilft ja nichts.
Wie das feuerrote Spielmobil. Dafür bist du nicht jung genug, oder nicht alt genug, meine ich. Kennst du noch eine Fernsehsendung, die hieß Das feuerrote Spielmobil?
Nein.
Aber so sieht dein Auto aus, dein Bus, den du draußen stehen hast, als ich ihn gerade gesehen habe.
Ja, ich finde, das klingt auch so ein bisschen verrucht. Also wenn ich mein Auto jetzt das feuerrote Spielmobil, da würden die Leute denken, mit was fährst du da rum?
Jonas, mit welchem Text kann man dich eigentlich, für alle, die dich noch nicht so kennen, am besten vorstellen? Also als allererstes fällt mir immer der Soldat ein, das ist aber relativ lang. Der Soldat ist berührend. Weißt du noch, wann du den getextet hast?
Ja, ich weiß, das Jahr weiß ich nicht mehr haargenau. Ich weiß, dass es, bei einem Film war. Also ich habe einen Film geguckt, V wie Vendetta heißt der Film. Und in diesem Film kommt ein so wunderschöner Satz vor, nämlich, ich kann ihn gar nicht haargenau reproduzieren, aber irgendwas Richtung Kugeln können Menschen töten, aber keine Ideen. Und ich fand diesen Satz irgendwie sehr berührend. Der hat mich sehr beschäftigt und ich war sofort irgendwie inspiriert von diesem Satz und habe mir dann vorgestellt, wie es wäre, wenn Soldaten sich dazu entschließen würden oder einer jetzt einfach daneben zu schießen. Und in diesem Text, den ich auch tatsächlich immer noch sehr mag, findet ja der Soldat am Ende den Tod. Und natürlich, wenn man als Soldat daneben schießt, das machen die anderen halt leider nicht, dann stirbt man. Und das Ende dieses Gedichts ist eben auch, du kannst Ideen oder du kannst den Soldaten kannst du töten, doch die Idee erschießt du nicht. Ja,
genau. Kannst du den auswendig oder liest du den?
Den kann auf ich der auswendig.
Bühne. Ah, den kannst du auswendig. Ja. Na gut, wie lange ist der ungefähr? 1 Minute 20 Sekunden?
Nee, länger, leider, ne? Leider nicht. Zweieinhalb Minuten.
Okay, ja. Ich habe neulich meiner besten Freundin den vorgespielt und die war erst so skeptisch. Sie kannte dich nicht. The Quichotte. Ah, okay, lass mal hören. Und dann habe ich ihr das vorgespielt und dann guckte sie. Man guckte sie so ganz kritisch und am Ende, das ist richtig gut.
Das freut mich. Vielen Dank. Das sag ich einen schönen Gruß.
Das ist richtig gut. Das gefällt mir. Es war Anke Engelke.
Ja, ach, Anke Engelke.
Anke war
okay,
das.
Okay, das ist ein schöner. Da nehme ich das Lob gerne an.
Wieder. Das ist gut. Das gefällt mir.
Ja, cool.
Das ist halt. Okay, was fällt mir noch ein? Mir fällt ein ganz kurzer ein. Der Vogel.
Ja, der Vogel, das ist ja Quatsch, das ist wirklich Klamauk, ne?
Das ist Klamauk, aber trotzdem mit so wenigen Worten sehr genial und sehr effektvoll. Den kannst du auswendig, den Vogel.
Da
hat er nur 4 Zeilen, oder nicht?
Na, ich glaube 8, aber ich versuch's. Der Vogel vogelt durch die Nacht, im Schnabel einen Tiger. Ein Kampf ging diesem Flug voraus, der Vogel war der Sieger. Nun zeigt uns dieses Werk, man braucht für Poesie nicht immer Kraft und Stärke. Es reicht schon Fantasie.
1A.
Ja, vielen Dank. Ich war mir nicht sicher.
Der Vogel, den weiß ich auch noch. Du bist einer, der gerne mit Wörtern jongliert, mit Reimen und für den Rest der Zeit klaust du die Sätze von deinem Sohn einfach, ne?
Der liefert auf jeden Fall Inspiration. Ja, das sind 2 mittlerweile sogar.
Der Älteste ist jetzt 5?
Nee, der Älteste 6? Ist 7 schon.
Nein.
Ja, ja. Und der Kleine ist 5. Und das ist Wahnsinn. Also die haben natürlich in all ihrer Witzigkeit hauen die auch Sätze raus, bei denen man doch dann fünfmal drüber nachdenkt und denkt, wow, also ja, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber ich nehme die ja sehr ernst. Also ich lache unheimlich viel mit denen und auch natürlich sie lachen über mich und ich lache über sie. Also aber so, dass man sich gegenseitig, oder ich zumindest, nehme sie wahnsinnig ernst und finde deren Perspektive unheimlich schön. Bin super dankbar dafür, dass ich die Welt durch deren Augen irgendwie sehen darf. Und das eröffnet mir wahnsinnig viel witziges Potenzial.
Also ein Satz, den du auch auf der Bühne dann vor einiger Zeit erzählt hast, das war, wenn ich groß bin, dann will ich auch mal ein Mann werden.
Ja, das hat er gesagt. Ja. Er meinte zu uns beiden, zu meiner Frau und mir, Mama, Papa, wenn ich groß bin, will ich mal ein Mann werden. Und dann haben wir erstmal so gesagt, weißt du was, mach. Also im Prinzip ist alles da. Du kannst einfach loslegen. Und dann wollte er das aber irgendwie noch so unterstützen und hat dann gesagt, so, nee, ich weiß das schon sicher. Wenn ich groß bin, will ich auf jeden Fall mal ein Mann werden, weil Männer können nämlich keine Kinder kriegen und Kinder nerven mich.
Ich finde, das ist so schön.
Das ist einfach wunderbar.
Was hast du als letztes von den Jungs übernommen?
Boah, da muss ich jetzt überlegen. Ich bin gerade dabei, das neue Programm zu schreiben. Deswegen, ich habe jetzt wahnsinnig viele Sätze nicht parat aus den letzten Wochen oder so. Aber das ist ja viel, leider vergisst man ja wahnsinnig viel auch.
Wenn man es nicht sofort aufschreibt.
Das ist halt leider der Fall.
Und dann machst du das auch immer? Sofort rein ins Handy tippen?
Nee, eigentlich nicht. Also sagen wir mal so, wenn ich das Handy bei Hand habe, das ist zu Hause oft nicht der Fall, weil ich versuche, das wegzulegen, aber dann kommt das schon mal vor. Aber das entsteht ja meistens dann im Gespräch mit denen. Und das Gespräch unterbreche ich nicht, um dann das Handy zu nehmen, um da irgendwas reinzuschreiben.
Nein, aber danach vielleicht. Ich weiß ja selber, wie es ist. Man ist immer überzeugt, das kann ich mir in einer Stunde notieren. Und in einer Stunde hast du keine Ahnung mehr, was das war.
Absolut.
Und bei mir ist es immer so. Und wir sind ja so auch natürlich Smartphone, einfach verseuchte Menschen, deren Gehirn auch in diesem Bereich jetzt nicht mehr so viel leisten muss, weißt du? Das heißt, wir vergessen solche Dinge auch schneller, weil wir heutzutage einfach wissen, wo es steht, aber wir merken es uns nicht. Du lernst immerhin noch zwischenzeitlich einiges auswendig, das ist wiederum ganz gut fürs Programm.
Ja, aber du hast vollkommen recht, also diese Entlastung wird auch tatsächlich schnell zu so einer Art Bequemlichkeit. Und das ist gefährlich. Da muss man, zwischendurch muss man seine Synapsen nochmal anstrengen. Ja.
Hast du den Titel fürs neue Programm schon?
Ja, der Titel steht schon. Alles echt ist der Titel.
Alles echt?
Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt, weil das Plakat ist, finde ich, sehr gut gelungen. Das ist es ist ein Bild von mir, aber ich stehe auf dem Kopf, aber wir haben die Augen und den Mund haben wir umgedreht. Also das sieht
hässlich aus.
Nee.
Das sieht richtig spooky aus.
Ja, wenn du es umdrehst. Also wenn du das Bild umdrehst, denkst du so, das ist richtig schlimm. Aber wenn du das eben
auf dem Kopf,
in Anführungszeichen, richtig rum ansiehst, dann denkst du, ja, das ist total okay. Und das Du nimmst das sofort an, auch wenn die Augenbrauen an einer ganz komischen Stelle sind, weil das ja alles umgedreht ist. Es ist total seltsam. Und der Kopf macht das sofort zu, ja, ist cool, ist ein gutes Bild. Und wenn du das dann umdrehst, denkst du, wow, das geht gar nicht, es ist ganz schlimm.
Bei euch Comedians und Stand-Upern, hat ein Programm wirklich auch so einen ernsthaften roten Faden? Weil du ihm ja auch sozusagen die Idee dieses Programms dann mitgeteilt hast. Oft ist es ja einfach nur so, man hat einen Titel, dann gibt es auch ein, zwei Nummern dazu und der Rest ist dann aber auch irgendwie Freestyle. Oder täusche ich mich?
Nee, das ist tatsächlich wahnsinnig oft so. Bei mir ist es so, ich habe da schon einen recht hohen Anspruch dran und ich betrachte auch das Solo-Programm wirklich als ein Kunstwerk irgendwie so. Und mir macht es unheimlich Spaß, auch dafür zu sorgen, dass man den Titel in dem Werk wiederfindet und umgekehrt. Und vor allem mache ich mir sehr viel Arbeit damit, da wirklich dann auch einen roten Faden zu haben. Der muss nicht unbedingt thematisch sein. Das wäre, glaube ich, auch zu monothematisch, wenn man die ganze Zeit über ein Thema redet. Klar. Das sind auch so diese klassischen Programme aus den 90er Jahren, wo irgendwie der, weiß ich nicht, als irgendwas verkleidete Mensch auf die Bühne kommt und es die ganze Zeit handelt es von seiner Rolle. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen langweilig. Das nicht, aber bei mir kommen halt im zweiten Teil kommen Passagen aus dem ersten Teil in umgedrehter Form wieder. Man hat so Callbacks, da lacht man dann zum dritten Mal, aber dann erst erschließt sich das erst richtig und man hat halt Dinge am Anfang platziert, die am Ende dann aufgenommen werden, ob ernst oder lustig. Und somit hat das für mich schon einen roten Faden und ich arbeite da sehr, sehr akribisch dran, dass das alles zusammenpasst. Ja, das schon.
Alles echt. Und was zum Beispiel ist der echt? Also ohne, dass wir jetzt vorausgreifen, wir haben ja genug über Vergangenes zu schnacken hier. Aber alles echt? Geht es um Menschen, die echt sind? Geht es um Brüste, die echt sind?
Weniger, aber es geht um viel um Echtheit an Menschen. Also ich bin ein großer Freund der Echtheit und des Unverfälschten. Also wenn ich so Menschen kennenlerne, bei denen ich das Gefühl habe, da befindet sich unheimlich viel dahinter, was sie nicht preisgeben oder sogar verkehrt preisgeben, das finde ich immer nicht so wahnsinnig positiv. Also mir gefällt das eher, wenn jemand gerade raus ist. Und auch wenn das manchmal vielleicht wehtut oder halt ehrlich ist, das ist mir viel lieber, als wenn da so ein gekünstelter Kram passiert. Und das ist ein großes Thema. Es geht aber gleichzeitig auch so ein bisschen zumindest um diese gesellschaftliche Wahrnehmung. Also es sind ja unheimlich viele Nachrichten unterwegs, unheimlich viel Politisches passiert, bei dem man sich nicht mehr nicht mehr sicher sein kann, ist das jetzt fake? Ist das echt? Ist das,
okay, und das wird in 10 Jahren nochmal ein ganz anderes Problem
absolut
sein.
Absolut, KI ist da so ein Thema, das will ich gar nicht in dem Programm groß aufmachen, das Ding, aber ich finde so, da ist so eine Geisteshaltung oder so ein Bewusstsein ist da gerade unheimlich vonnöten, dass man eben Quellen prüft und sich versichert, sitzt man hier gerade einem Scharlatan auf oder nicht? Und das finde ich eben, wie gesagt, politisch ist das ein unheimlich wichtiges und großes Thema und auch das wird in diesem Programm mitverfolgt.
Ja, guck mal, denn das ist ein Thema, das wird uns in den nächsten Jahren sehr beschäftigen und du bist dabei. Du hast rechtzeitig es erkannt. Man weiß heute überhaupt jedes Foto, selbst, das ist ja das Schlimme, nicht mal Videos kannst du mir vertrauen.
Mittlerweile, ja.
Und weiß nicht, ist diese Person das da wirklich? Also, oder haben sie nur einen Kopf drauf montiert? Also, irgendwann weiß man ja, und da kommen die Öffentlich-Rechtlichen dann auch wieder ins Spiel, dass man einfach weiß, auf das, was man sich immer schon verlassen konnte, da kann ich mich auch in Zukunft drauf verlassen. Das wird ganz wichtig sein. Ich habe mit einem KI-Forscher nämlich mal gesprochen, mit dem Henning Beck, diesem Gehirnforscher, der der Experte ist. Und der hat auch gesagt, ja, wenn man dann recherchieren will, ob es echt ist oder nicht, spielt ganz groß eine Rolle. Diese Institution, von der es kommt, gab es die vorher schon? Und wie war das in der Vergangenheit? Dann ist das eigentlich eine ganz gute Referenz.
Ja.
Okay, aber es wird kompliziert. Das letzte Programm hatte einen super schönen Titel, nicht weniger als ein Spektakel. Weckt natürlich auch echt große Erwartungen. Nicht weniger als ein Spektakel. Da war der Lieblingsbäcker ja auch dabei, ne?
Der wird auch im neuen Programm
mitmachen. Wollte gerade sagen, also auch der Lieblingsbäcker. Deine Geschichten aus der Bäckerei hast du ja auch vor einiger Zeit als Buch rausgebracht. Beim Lieblingsbäcker auf Leben und Brot heißt es.
So sieht's aus.
Gibt es diesen Lieblingsbäcker, nachdem du natürlich dauernd gefragt wirst, gibt es ein Vorbild?
Ja, es gibt ihn wirklich. Ja, es gibt ihn wirklich. Also ich darf, hat er mir gesagt, aber ich habe irgendwann, ich habe das aber bei Facebook angefangen zu posten, so als Stories oder so als Dialoge. Und das hatte tatsächlich ganz guten Zulauf und dann habe ich ihm das irgendwann erzählt und meinte, hier, pass auf, also es ist ja so, dass ich das literarisch natürlich ausschmücke und ich denke mir natürlich Dialoge aus, die in diesem Stile sind. Also ich sitze da jetzt nicht jeden Tag rum, das würde ihn auch wirklich extrem nerven. Und habe ihm das erzählt und dann sagte er so, ja, ist alles schön und gut, aber bitte erzählt niemandem, wo meine Bäckerei ist, dann kommen die Leute nur noch wegen der Sprüche und nicht mehr wegen des Brotes. Und das finde ich einen sehr, sehr berechtigten Einwand. Deswegen, ich darf nicht verraten, wo er ist, aber er ist am Rande Kölns, rechtsrheinisch, das darf ich sagen. Und es gibt ihn, ja. Definitiv. Und das neue Buch ist gerade übrigens in der Mache. Das ist gerade fertig geworden.
Neuer Lieblingsbäcker.
Ja, kommt im Herbst und heißt Teilchen 2.
Alter, krass, wie viele von diesen Geschichten du raushauen kannst.
Ja, wobei, das muss man ja schon sagen, das erste Ding ist innerhalb von einem Zeitraum von 3 Jahren entstanden. Ne? Also das war schon recht, recht viel. Und zwischendurch gab es auch wieder neue Stories, die ich dann in das neue Buch packe.
Seite 18 können wir noch ganz kurz machen, habe ich in Erinnerung, das war sehr lustig. Kunden, die was wollen.
Ja, ich kann mal gerne einen zum Besten geben. Kunden, die was wollen. Kunde, ich will ein Cappuccino und ein Pfannsbrötchen. Bäcker, wie ich will. Was meinen Sie, was ich alles will? Ein Haus im Grünen, eine Segeljacht und einen gelben Flamingo. Kunde, wieso einen gelben Flamingo? Bäcker, fragt der ein Pfannsbrötchen bestellt, beziehungsweise will. Wer sind Sie, Kaiserin Sissi oder was? Kunde, verstehe ich nicht. Was hat das mit dem Flamingo zu tun? Bäcker, der Flamingo heißt Franz. Kunde, hä? Aber Sie haben doch gar keinen. Bäcker, in meiner Vorstellung heißt er Franz. Kunde, und wieso bin ich dann Kaiserin Sissi? Bäcker, na, weil Sie auch ein Vogel sind, kommen hier rein und wollen ausgefallenen Shit. Ich bin was Besonderes, ich esse nur Franzbrötchen. Kunde, ich kann Ihnen nicht folgen. Bäcker, das will ich auch schwer hoffen, sonst hätte ich Sie ja den ganzen Tag hinter mir. Kunde, Ach so, wegen Folgen. Becker, jetzt erklärt er auch noch meine Wortwitze. Hör mal zu, du Franzbrötchen, noch nie, aber wirklich noch nie ist ein Wortwitz noch besser geworden, wenn jemand die Leute hörbar an seiner Entschlüsselung hat teilhaben lassen. Kunde, okay, tut mir leid. Becker, gut. Und jetzt bestell was anderes. Kunde, wieso duzen Sie mich plötzlich? Becker, du hast hier jeglichen Respekt verspielt. Kunde, aber ich bin Kaiserin Sissi. Becker, okay, der war gut. Hier, ein Schwarzbrot. Kunde, aber ich wollte doch ein Franzbrötchen. Becker, geht nicht, die Kaiserin ist auf Diät. So, und jetzt raus hier.
Und du fragst dich die ganze Zeit natürlich auch, muss ich immer Bäcker und Kunde sagen? Oder kann ich diesen Dialog einfach irgendwann sich selbst überlassen? Habe ich mich nämlich gerade gefragt. Eigentlich könnte man manchmal auf Bäcker und Kunde verzichten.
Ja, könnte man vielleicht. Die Frage habe ich mir wahnsinnig oft gestellt.
Natürlich hast du gestellt.
Aber ich bin irgendwann zu dem Schluss gekommen, es ist besser. Vor allem, weil die Leute doch, wenn sie den Faden verlieren, dann nicht mehr genau wissen, wer spricht jetzt. Weil ich das ja doch also nicht so wahnsinnig affektiert vorlese. Und deswegen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das die beste Variante ist.
Das Lustige war, als ich das gelesen habe, ich glaube eine halbe Stunde vorher, hatte ich von der Kaiserin Sissi-Diät gelesen.
Ach was.
Ja, und das sind so diese kleinen Momente im Leben, wo du denkst, es kann doch jetzt irgendwie nicht sein.
Aber das hört sich witzigerweise so, es ist ja normalerweise passiert es ja dann immer so digital. Du redest mit irgendwem und dein Handy hat da mitgehört und auf einmal kriegst du Werbung. Das ist geil, weil das jetzt so analog auch noch passiert. Also mein Buch hat offensichtlich die Fähigkeit, sich Leuten vorzuschlagen, die über Boot reden. Ja, das ist gut.
Und das war so lustig, was da über Kaiserin Sissi stand, dass sie ihr Haar mit Ei und Cognac immer gepflegt hat.
Man möchte sich nicht vorstellen, wie das nach 3 Tagen gerochen hat.
Aber genau. Und sie hatte ja dieses Ernährungsprogramm, weil die war ja krankhaft auf Diät und die wollte ja so schlank sein, also wirklich krankhaft schon. Und die hat dann immer so einen kalten Fleischsaft aus Rindfleischsaft gepresst, getrunken. Schwede. Wirklich, das ist ganz, ganz eklig. Und sie hatte ganz schlechte Zähne. Und oft haben die Menschen gesagt, warum spricht die Kaiserin, warum nuschelt die so? Die hat sich nur nicht getraut, immer den Mund aufzumachen, weil die Zähne so schlecht waren.
Louis XIV auch nachgesagt. Ne? Der muss auch unfassbar schlechte Zähne gehabt haben. Und man hat ihm irgendwann alle rausgerupft, weil das nicht mehr ging. Und dabei auch ein Teil vom Knochen, irgendwie oben am Kieferknochen oder Kieferhöhle. Und dann ist er manchmal, wenn er gegessen hat, kam die Sache aus der Nase wieder raus. Ja, irgendwie, das waren andere Zeiten einfach. Wir sind schon...
Hey, da spricht der Geschichtslehrer.
So sieht's aus.
Genau, du gelernter, studierter Geschichtslehrer ja eigentlich. Mit solchen kleinen Geschichten... Hast du deinen Unterricht gespickt?
Ja.
Denn die möchte ich hören als Schüler.
Absolut. Und das
macht keiner.
Ja, das Schöne ist aber, das ist ja genau auch gegenteilig wieder so gewesen, dass die Schüler wieder meinen Unterricht gespickt haben mit witzigen Geschichten ihrerseits. Also das Schönste, was ich diesbezüglich erlebt habe, war in der 8. Klasse, ich habe Geschichte unterrichtet und es war so, ich wollte eine Reihe machen über berühmte und bekannte Persönlichkeiten der deutschen Geschichte. Und ich dachte am Anfang, ich mache so eine kleine Bestandsaufnahme und frage die, was sie so wissen. Und dann habe ich gesagt, ja, nennt mir doch mal eurer Meinung nach, die beiden bekanntesten Deutschen der Geschichte. Und dann sagte einer in der 3. Reihe DJ Bobo und Hitler. Und ich fand das irgendwie, ich fand's gut und habe dann gesagt, okay, pass auf, erstmal, das ist so, dass der eine ist jetzt Österreicher und der andere Schweizer, also direkt Deutsche sind die nicht. Und dann meinte er, aber, und das fand ich wirklich sensationell, er sagte, er hätte gar nicht gewusst, dass Hitler Schweizer gewesen wäre. Also ich finde dieses, also das ist einfach schön. So, das sind Stories, man kriegt viel zurück. Deswegen, ich hab den Job sehr gerne gemacht. Das war sehr gut.
Oh Gott. Witzigerweise, ich habe mal bei Spotify nach einem Song gesucht. Oh, ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. Wahrscheinlich nicht mehr, weil ich das schon mal gemacht habe. Aber das ist wirklich ganz kurios. Und du als Geschichtslehrer hast vielleicht die Erklärung dafür. Und das ist wirklich kurios. Also, ich habe gesucht nach einem Song aus Malle. Und zwar, der Zug hat keine Bremse. Den kennst du, oder? Der Zug,
natürlich.
Der Zug hat keine Bremse.
Ja,
du bist ja natürlich karnevalsgeschädigt.
Nee, überhaupt. Also das, aber meine Kinder hören das. Das ist eine ganz schlimme Nummer. Ich weiß nicht, warum, wo die das herhaben. Von mir nicht, aber sie hören das und ich finde das ganz großartig.
Bestimmt auf irgendwelchen Kindersamplern, oder?
Ja, oder die Schule halt. Ne?
Also,
Schule verdirbt die Menschen.
Ich kannte den Song nicht. Und dann habe ich eingegeben, der Zug hat keine Bremse. Ups, so. Und dann... wurden unten und jetzt passiert es aber in dem Augenblick jetzt gerade nicht. Und dann wurden 10 andere weitere Titel, die so in diese Reihe gehen, wurden vorgestellt. Und eines war eine Rede von Adolf Hitler.
Oh.
Und das ist nicht nur bei mir so gewesen. Wir haben darüber im Podcast damals gesprochen. Und zwar irgendeine der berühmten Reden und ich weiß nicht mehr, welches ist. Und wir sprachen im Podcast darüber Und dann haben aber auch einige von den HörerInnen haben das dann aber auch gecheckt und hatten genau das Gleiche.
Also ich glaube, das ist schon relativ sinnvoll, weil es ging ja wahnsinnig viel um Transport auch. Also natürlich...
Ich bin aus Versehen hier auf den Knopf gekommen.
Also ich kann mir das tatsächlich nur so erklären, dass einerseits Deportation, die hat ja auch per Zug stattgefunden. Und andererseits hat natürlich auch die Frontmobilisierung und so. Ne? Da wurde ja auch mit Zügen gearbeitet.
Ja, aber das ist Spotify, ja schon, eine Rede. Ja, ja. Und vor allem, wer sucht denn nach solchen... Also gut, möglicherweise Geschichtsinteressierte. Also es ist ja ein geschichtliches Dokument.
Wegen der
also,
Rotzbremse. Deswegen.
Wegen der Rotzbremse?
Ja, der hat doch noch eine Rotzbremse.
Möglich. Du,
nein, das ist
nein, aber Blödsinn, ohne Witz, aber ja, aber Ahnung. Vielleicht ist es die beste Erklärung bisher. Denn es muss ja einen Grund geben. Schade, dass ich es nicht reproduzieren konnte jetzt gerade.
Aber das ist verrückt.
Der Zug hat keine Bremse. Und ja, ich meine, ich kann noch mal
Mallorca-Style. Vielleicht ist da irgend so ein Anagramm von Adolf Hitler drin oder so. Keine Ahnung.
Auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, was geht da ab? Was ist das für ein Algorithmus, der da am Werk ist? Also, weil wir konnten wirklich gar keine Verbindung herstellen.
Ja, aber oder es wäre eine ganz, ganz schlimme, das wäre eine ganz, ganz schlimme Nummer und irgendwie so Malle wäre dann so verknüpft mit irgendwelchen Nazis. Aber das ist ja Quatsch. Also, das ist ja Blödsinn. Das hat ja kein, also, weil eigentlich geht das ja auch da auf Hörgewohnheiten zurück und so, ne? Aber da muss man ja dann auch die Frage stellen, wie kommt das zustande? Also, wo kommt die
Kombi her? Und bei mir weiß ich ja, dass ich nie irgendetwas gesucht hatte. Ich würde auch witzigerweise bei Spotify da gar nicht suchen, sondern würde wenn bei YouTube suchen. Und es haben aber auch andere genauso dieses Ergebnis.
Ja, ja, wie gesagt, das ist ja schon...
Wenn du das hörst, hörst du auch das.
Aber das ist ja logisch, weil die teilweise werden ja... das ist ja dasselbe mit Kunden, die das kaufen, kaufen auch das. Ne? Also,
ja, ja, total.
Da ist ja dann schon oft eine Nähe.
Aber ist auch gut eigentlich.
Die Nähe, die sehe ich jetzt auch nicht. Finde ich auch spannend.
Möglicherweise ist es Ihnen aber auch aufgefallen, weil irgendjemand das mal gesagt hat. Wir haben darüber gesprochen und Sie haben es vielleicht rausgenommen. So, wollen wir dieses Kapitel schließen? Fiel mir jetzt auch gerade noch mal kurz so ein. 24, machen wir noch einmal einen Dialog auf Seite 24. Da haben wir auch sehr gut unterhalten gefühlt. Rheinland gegen Norden.
Ja, Rheinland versus Norden. Kunde, moin, ein Croissant. Bäcker, ein Nordmann. Kunde, ach, wegen dem Moin. Bäcker, nee, wegen des Croissants, du Eumel. Wer kennt das nicht? Du fährst nach Lübeck und bei Überschreitung der Stadtgrenze, zack, alles voller Croissants. Sagt man nicht auch Croissant-Köppe zu euch Nordlichtern? Kunde, ein Witzbold, ich bin wegen dem Croissant hier, nicht um veräppelt zu werden. Bäcker, des Croissants. Es heißt, wegen des Croissants. Genitiv ist das Stichwort. Kunde, das gibt's ja gar nicht. Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Bäcker, was? Grammatikstunden? Das glaube ich Ihnen gerne. Aber um es mal in Ihrer Sprache zu sagen, das tut Not bei deinem Snack. Kunde, ein Kosmopolit? Ich will dir mal was sagen, du Fatzke. Ich lass mir doch hier nicht von einem Bäcker sagen, wie ich zu reden habe. Das ist Umgangssprache. Bäcker, seit wann duzen wir uns eigentlich? Kunde, keine Ahnung. Ich bin der Horst. Bäcker, ich bin der Bäcker. Horst, oh Mann, ich kann Sie echt gut leiden. Dieses ganze pissfreundliche Rheinlandsgewese geht mir doch gehörig auf den Keks. Sie sind da eine erfrischende Ausnahme. Bäcker, und warum siezen Sie mich jetzt wieder? Horst, es ist der Respekt. Bäcker, Sie wissen aber schon, dass Sie mir hier gerade mein Geschäftsmodell kaputt machen, oder? Horst, wieso? Bäcker, normalerweise laufen die Leute irgendwann immer genervt zu Backwerk, weil sie meinen Humor nicht abkönnen. Horst, Backwerk? Das ist aber ein Schlag in die Fresse. Die gehören doch pleite gegangen, die Stümper. Bäcker, hören Sie auf, ich muss gleich weinen. Vor Rührung. Horst, apropos Rührung. Haben Sie auch Kaffee? Bäcker, oh Mann, der war aber schlecht. Horst, genau wie Ihr Geschäftsmodell. Bäcker, ich glaube, ich verliebe mich gerade in Sie. Horst, okay, das ist jetzt wieder typisch Rheinland.
Verlieben sich die Rheinländer
schnell? Ja, in alles und jeden.
Ach, na, wirklich?
Wir sind
der Rheinländer verliebt sich in alles. Ja, ach, klar, vor allem in das Leben.
Polyamorös. Ja, ja, natürlich. Alle Karnevalsgeschädigt.
Ja. Ich habe aufgeguckt hier bei dem Kapitel hier, bei diesem Dialog, denn ich komme aus Lübeck.
Ja.
Aber Emma, seit wann sind Croissants norddeutsch? Wo kommt das denn her?
Naja, eben nicht.
Das ist ja der Witz. Also, alles klar. Ich dachte, der Ansatz sei wirklich so. Das ist bei euch so. Ihr sagt man bei euch Croissant-Köppe nicht. Und da habe ich wirklich gedacht.
Naja, denn, das ist ja Ironie. Das ist einfach ironisch gemeint, natürlich.
Okay, verstehe. Ja. Habe ich auch verstanden jetzt. Okay. Habe ich auch verstanden, ja. Und dann wiederum beim Franzbrötchen. Da habe ich mir gedacht, Das ist Norddeutsch.
Ja, klar, natürlich.
Das ist wirklich Norddeutsch.
Hamburg, ja,
klar. Ah, okay, ja. Interessant.
Aber das hat ja in dem Fall...
Nein, in dem Fall nicht. Das kommt Fall aber oft vor natürlich genau. In dem Buch.
Nee, klar, das ist aber in dem Fall ja relativ uninteressant, wo der jetzt herkommt, der Kunde.
Ja, in dem Fall völlig egal.
Genau, der bestellt das halt einfach. Und der Bäcker, der ist vielleicht auch, weil der kein Franzbrötchen hat, sagt er so, oh, der feine Herr, er will jetzt ein Franzbrötchen haben. Ne? So, dann geht er natürlich ein bisschen steil. Aber nee, das weiß ich. Das, da habe ich letztens noch eine interessante Folge geguckt hier von diesem, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, von diesem Tim Melzer. Mhm. Der macht ja diese Sendung Kitchen Impossible, die ich mir eigentlich ganz gerne angucke zwischendurch. Aha. Und da musste der ein Franzbrötchen nachbacken, weil die haben so eine Hamburg Special Edition gehabt während Coronas. Und ja, der musste das machen. Und das ist
war gut? Hat er geschafft?
Ja, der schafft es eigentlich immer irgendwie. Okay. Aber naja, es ist scheinbar nicht ganz so einfach. Also man muss da schon auch genau wissen, was man wann macht und bei welcher Temperatur und mit was für einer Konsistenz. Du musst den Teig dann vorher mit Wasser noch beschichten und so, wenn du es ausgerollt hast, damit diese Füllung, glaube ich, besser haften bleibt und sich das besser verbindet und so. Und war schon spannend. Also gut, deswegen weiß ich, dass das aus Hamburg kommt.
Ja, ich dachte mein Leben lang, das wäre wirklich einfach eine rein norddeutsche Geschichte.
Ja.
Und dann habe ich mir vor einem Jahr mal in Hamburg auf dem Hauptbahnhof ein Franzbrötchen gegönnt. Die sind ja wahnsinnig ungesund letztendlich. Also ich meine, Croissants, Franzbrötchen sind natürlich, also...
Da ist halt auch Zucker drin. Ohne Ende.
Ja. Ne? Zucker und Fett und was nicht alles. Und schmeckt wirklich großartig. Ja. Und dann stieg ich in Frankfurt aus. Und in Frankfurt auf dem Bahnsteig, der kleine Bäcker, hatte Franzbrötchen. Und da kam mein Glauben ins Wanken. Da war ich mir nicht sicher... Ist Franzbrötchen jetzt wirklich norddeutsch oder habe ich mir das nur eingebildet, mein Leben lang?
Ja, das ist ja bei vielen Sachen, wo man irgendwann dann so denkt, das verliert so seinen regionalen Ursprung.
Leider,
oder? Du kannst ja in Husum kriegst ja eine Weißwurst, ne? Wer weiß ja auch nicht, ob das richtig ist. Andererseits auch, warum nicht, ne? Das ist doch ein schönes interkulturelles Gehabe.
Was immer bei dir auftaucht hier, immer wieder, ist die Schweizer Kruste.
Ja.
Was hat es mit der Schweizer Kruste auf sich?
Das ist einfach eine Form des Brotes, ne? Das ist eine Brotsorte.
Du kennst die Schweizer Kruste.
Ja, natürlich.
Du weißt, wie sie schmeckt.
Ich weiß, wie die schmeckt.
Also, okay. Ja, okay. Was ist das Besondere an einer Schweizer Kruste? Denn keiner macht so coole Brote wie wir Deutschen.
Ja, ich glaube, muss ich passen, was die Herkunft betrifft. Mhm. Möglicherweise heißt die Schweizer Kruste auch nicht Schweizer Kruste, weil die jetzt aus der Schweiz kommt, sondern vielleicht hat die da irgendeine andere Bewandtnis. Ich weiß nur, dass das eine sehr, sehr knackige und sehr, sehr leckere Kruste ist. Warum die jetzt Schweizer Kruste heißt, keine Ahnung. Es gibt ja, ich glaube, 3200 Brotsorten in Deutschland.
Wahnsinn.
Also deswegen, musst du dann wahrscheinlich auch Namen zurückgreifen, die irgendwo im Ausland liegen.
Was ich ja ein bisschen überbewertet finde, auch wenn ich vielleicht Ärger kriege, das ist, finde ich, so ein Holzofenbrot. Das wird so als die größte Erfindung seit Brot verkauft. Ja, es hat was Frisches dann natürlich an sich und oft vielleicht auch was Warmes. Aber so Holzofenbrot vom Geschmack her kann ich persönlich gar nicht so richtig damit etwas anfangen, angesichts dieser 3200 Brotsorten, und es gibt wirklich leckere.
Ja, ich weiß es auch nicht.
Holzofenbrot.
Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass das wirklich im Holzofen gebacken ist, ich weiß es nicht. Bei Brot muss es für mich auch nicht sein, aber was die Pizza betrifft, ist das natürlich ein wesentlicher Unterschied, ob du so eine Elektroofenpizza isst oder so eine Steinofenpizza. Das mag ich dann schon sehr gerne. Ja. Aber bei Brot, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Okay. Aber du bist ja auch Brotfan, ne?
Ja, schon, ja. Ich mag das auch vor allem so, weil das ein sehr, sehr, es ist ja eigentlich ein total rudimentäres Erzeugnis. Es hat eine wahnsinnig krasse Geschichte. Also das Brot ist einfach eine, es hat auch eine sozial-gesellschaftliche Geschichte und so. Also ich finde das schon faszinierend. Das Verrückte ist, ich bin selber, ich esse auch zwischendurch mal normales Brot, aber mir wurde irgendwann mal so eine Glutenunverträglichkeit nachgesagt. Habe ich mal so einen Test gemacht. Also faktisch dürfte ich eigentlich gar kein Brot essen, aber mir macht das jetzt nicht unmittelbar was. Also ich habe den Rat von meinem Arzt gekriegt, mach da 6 Tage die Woche, verbann das irgendwie aus deinem täglichen Bedarf und dann mach einen Cheat Day, an dem du einfach alles isst, worauf du Bock hast. Ja. Das ist so die Idee, und von daher esse ich schon mal hier und da Brot. Ich greife aber selber eigentlich auf so Ersatzbrot zurück. Okay. Und ja, finde das aber sehr schade, weil ich das Brot tatsächlich, ich mag es. Ich finde es gut. Aber wie gesagt, ein Tag in der Woche ist ja okay.
Dann zum Glück, sonst hättest du deinen Bäcker nie getroffen.
Nee.
Und was war so der allererste Spruch, der dir mal Freude bereitet hat, der vielleicht auch so ein bisschen die Saat gesät hat dann für diese kleine Reihe beim Lieblingsbäcker.
Also ich weiß noch, dass das, dass mal einer da reingekommen ist, das war möglicherweise auch zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn kennengelernt habe. Ich bin da auch aus Zufall reingekommen in diese Bäckerei, weil ich ja linksrheinisch gewohnt habe und bin dann aber am Deutzer Bahnhof angekommen und bin dann da ein bisschen in Deutz rumgelaufen. Und dann kam ich irgendwann zu diesem Bäcker. Und dann, ich meine noch, dass das der Tag gewesen wäre, dass einer reinkam und gesagt hat so, ja, ich hätte gerne ein Brot. Und dann hat der Bäcker sowas gesagt wie so, ja, da tut mir leid, sowas haben wir hier überhaupt nicht. Ne? Also, und dann fing das halt so, das ging so richtig in die Vollen. Er meinte so, sagte der Kunde so, hey, wie, das klingt doch da hinten in der Auslage. Und dann hat er so affektiert auch so richtig laut dann so in die Backstube reingerufen, Elfi, du wirst nicht glauben, was wir hier haben. Brot! Weißt du so, und der Kunde war völlig, also der wusste gar nicht mehr, was er sagen soll. Und das war der Moment, als ich dachte, es wäre doch ganz cool, wenn der wirklich auch in die Vollen geht und wenn der diesem ganzen kundenorientierten Gedöns, was ich manchmal ja wirklich auch schwierig finde, weil es gibt wahnsinnig unfreundliche Kundinnen und Kunden, so richtig eklig unfreundliche, ne? Die denn auch so diese Machtposition ausnutzen. Sie wissen, sie sind ja König jetzt und sehr böse werden zu den armen Verkäuferinnen und Verkäufern. Und da habe ich mir gedacht, wie gut wäre das, wenn einer sagt so, nee, bei mir nicht. Ey. Also wenn du hier blöd kommst, dann kriegst du aber dermaßen die Breitseite. Und auch wenn du nicht blöd kommst, kriegst du die Breitseite. Also das fand ich irgendwie eine schöne Idee. Und der hat ja auch so einen sozialistischen Unterbau irgendwie, der Bäcker. Der ist so, der sagt auch so, macht ja manchmal so Gags und sagt dann so, ja, nee, hier kostet, oder fragt ein Kunde dann irgendwie so, ja, wie viel kostet denn das Roggenbrot? Und dann sagt er, ja, immer 0,5% des Monatsgehalts. Und er sagt so, was? Das kann doch nicht sein. Und dann fängt der Kunde so an zu überlegen. Und sagt so, ja, Moment, das wären bei mir ja irgendwie 20 Euro. Und der Bäcker sagt, was? Da verdienen Sie ja über 4.000 im Monat. Und dann sagt er so, ja, ich bin Life-Coach. Und der Bäcker sagt dann, wissen Sie, woran Sie einen Life-Coach erkennen? Er sagt es Ihnen. Ja. Genau. Also das geht nur in dem Style irgendwie so. Und das, ja, ich mag das einfach, diese Figur.
Aber herrlich. Und das ist ein richtiger Rheinländer. Ne? Das ist ein Ur-Rheinländer. Und wie viele Menschen sind schon zu dir gekommen nach Auftritten und haben zu dir gesagt, ich weiß, wer dieser Bäcker ist.
Das noch niemand.
Noch niemand.
Nee, noch niemand. Nee.
Man würde doch denken, der ein oder andere, gerade so aus der Kölner Region, hat seinen Bäcker erkannt, weil er einfach diese Schnauze hat.
Nein, ich glaube, das ist auch das Blöde dabei. Es ist ja auch eine sehr ungewöhnliche Konstellation, dass der Bäckermeister selbst an einem Verkaufstresen steht. Das passiert ja eigentlich nicht. Also die Bäckermeisterin oder der Meister, die backen das Zeug und dann verkaufen das irgendwelche Verkäufer. So. Aber da gibt's natürlich Leute, die sagen, boah, ich habe einen getroffen, das ist genau so. Aber das ist schon wirklich ein Seltenheitswert, wenn da wirklich der Bäcker steht oder die Bäckerin. Und von daher, das ist schon mal ein Ausschlusskriterium, ein großes Ausschlusskriterium. Und dann ist es natürlich auch so, dass das Ganze halt so ein, dadurch, dass es Köln ist, begrenzt es das Ganze natürlich auch schon mal regional und er findet dann auch mal in Köln noch Bäckereien, die auch noch selber backen, ne? Das ist ja auch noch so eine Sache. Ja. Du hast unheimlich viele Ketten, das ist ja auch, der Feind der Kette, ist ja der Lieblingsbäcker, ist ja ein absoluter, hasst das natürlich. Ja, von daher, da findest du gar nicht so viele.
Ja.
Das ist interessanterweise, habe ich den Eindruck, im Süden ist es ein bisschen anders. So hast du diese Backkultur, die wird dann auch ein bisschen mehr zelebriert. Finde ich.
Im Süden von Deutschland.
Im Süden
von nicht Deutschland. Im Süden von Köln.
Im Süden von ja, also genau, die Leute in Chorweiler, die backen überhaupt nicht mehr, aber in Zündorf, da geht's richtig ab. Nee, das weiß ich. Das kann ich nicht, habe ich noch keine Erhebungen gemacht.
Ja. Da waren jetzt schon so einige Hinweise dabei. Man kann diesen Bäcker jetzt schon ein bisschen eingrenzen.
Ja. Also, das darf man auch. Man darf ihn rechtsrheinisch suchen. Es muss nicht unbedingt deutsch sein, aber zumindest in der Nähe ist das schon.
Ja. Herrlich. So, also auch der Bäcker beim nächsten Programm wieder mit dabei. Wie ist das mit den Kindern und der Familie? Gibt es auch einen neuen Programm? Denn das ist ja so weniger geworden, oder? Früher war Familie ganz viel. Sind die immer noch präsent?
Ja, voll.
Ah, ja, immer präsent.
Doch schon. Auch auf jeden Fall. Also das, auch da wird, die nehmen wieder so ihren Raum ein da in dem Programm. Ich erzähle ja auch wirklich Persönliches über mich.
Ja. Ja, das macht ja auch mal so Spaß, ehrlich gesagt.
Ja.
Da freut man sich ja auch.
Ja, ich mag das auch sehr gerne und ich verarbeite natürlich auch Dinge, die irgendwie schmerzhaft waren, so irgendwie aus eigenen Erfahrungen in allerlei Richtungen.
Wie zum Beispiel Haarverlust.
Haarverlust.
Du hast das fand ich total krass. Habe ich gesehen bei dir nämlich. Hast du einfach deine Kappe abgenommen, für die man dich erkennt.
Ja.
Und da sind manche Haare fehlen da schon so ein bisschen.
So sieht's
und du
aus.
Machst das echt zum Thema.
Ja.
Und ey, das ist Body Positivity vom Feinsten.
Ja,
du bist die männliche Nicole Jäger.
Guck an. Die habe ich mal kennengelernt. Sehr nette
Frau. Die ist
Frau.
Toll.
Die ist super.
Die ist wahnsinnig toll.
Ich habe auch witzigerweise gerade, ich finde gut, dass du das aufgeklärt hast, weil wenn du jetzt, wir reden jetzt die ganze Zeit über Bäcker und dann kommst du mit mit Haarverlust. Man könnte natürlich auch meinen, es wäre irgendwie der Drang, sehr gerne dieses Vollkornerzeugnis zu sich zu nehmen. Nein, das ist keine Haarverlust, sondern das ist mein Haarverlust. Das muss man an der Stelle vielleicht
nochmal. Der Haarverlust.
Ja. Ich habe aber, was das betrifft, muss ich sagen.
Haarverlust.
Ja, ich habe, was das betrifft, mein, ja, da hat mich Alpecin ja wirklich jahrelang reingelegt. Ne? Das funktioniert einfach nicht, Leute. Also vergesst es. Nimmt es nicht, es ist Blödsinn. Also wir verlängern die Haarwurzeln. Ja, offensichtlich wirklich nur die Wurzeln. Das ist kompletter Blödsinn.
Was funktioniert, ist Transplantation in der Türkei.
Ja, richtig.
Das machen ja viele und sind wohl immer auch ganz glücklich. Klingt brutal irgendwie.
Weißt du, wo ich Angst vor habe? Ich habe Angst davor, dass die dann so eine gute Transplantation machen und so diese kahlen Stellen schon mal ausbessern, weil ich bin ja nicht komplett, ich habe ja keine Vollglatze, aber dann ist das so, in 10 Jahren fallen die anderen Haare aus und dann hast du so eine seltsame, unfassbar seltsame Frisur, weil dann halt diese, nur diese transplantierten Haare da sind. Also nee, deswegen, da muss man schon noch zustehen dann irgendwie. Obwohl, wer weiß, ey, vielleicht mache ich das auch irgendwann. Jürgen Klopp hat es auch gemacht, ist auch ein guter Mensch.
Muss man der sagen. War in der Türkei.
War der in der Türkei?
Ich meine schon. Okay. Also habe ich gehört. Das hat mal jemand erzählt.
Ja, wobei der könnte sich das, glaube ich, auch leisten, das in Deutschland zu machen.
Ne? Ja, aber da machen sie es offensichtlich nicht so gut. Ach, vielleicht. Okay. Weil das nicht so ein Business ist hier.
Okay, das ist
also
ein Aspekt.
Weißt du, man lässt sich ja von dem immer operieren, der einfach davon 100 Operationen am Tag macht.
Also ich weiß nur, das weiß ich von einem Freund, dass das hier schweineteuer ist in Deutschland und ja, okay. dass es in der Türkei schon auch also um 3/4 günstiger sein
soll. Ja, okay, gut. Ja. Dann ist das wahrscheinlich auch wirklich der Hauptgrund.
Wer weiß.
Ja. Aber ich fand es, Thomas, als ich das gesehen habe bei einem Auftritt, ich fand es total cool, dass du das gemacht hast. Also wann war der Punkt? Bei den ersten Programmen ja noch nicht. Aber irgendwann war das ja mal ein Thema.
Da hatte ich noch Haare. Das ist vielleicht.
Ach so, wirklich?
Nein. Quatsch. Ich glaube, das hat sich so entwickelt. Ich mache ja diesen Kappen-Move auch, dass ich dann so ein Salto mit der Kappe mache. Ich nehme die in den Mund und schmeiße sie so hoch.
Stimmt.
Und fange die dann mit dem Kopf wieder auf. Und das hat natürlich dazu geführt, dass irgendwann die Leute gesehen haben, aha, da war eine scheiß Frisur. Und das musste ich dann irgendwie thematisieren. Und dann da hat sich diese Nummer entwickelt. Und ich habe ja wirklich 5 Jahre lang mir diese Alpecin, dieses 5,70 € Shampoo da in die Haare geballert und das ist auf dem Kopf ist nichts passiert und dann ist es die Brust runtergelaufen und auf einmal hatte ich da an der Brust tierisch viele Haare. Also es ist einfach, es funktioniert nur an den
Aber für die Brust funktioniert
so
das.
Sieht's aus.
Ja. Na gut, aber bei den ganzen Cremes, die auch vielen Frauen ja auch gerne angedreht werden, hat ja auch eine Marketing-Expertin von einer dieser Firmen, von diesen großen Firmen, ja auch zugegeben, wir reden hier von 95% Wasser und 5% Hoffnung.
Ja.
Oder ja, so hat sie das formuliert.
Das ist auch ein schöner Programmtitel.
Sagt, ja, ohne Witz, diesen Cremes, weil, ey, da ist, kann nichts gegen Falten drin sein. Ja. Das geht nicht. Sondern, oh, ich wünschte, ich würde die Originalformulierung hinbekommen. Oder waren es 95% Hoffnung? Es ist mehr Wasser als 5%.
Ich finde, es ist schon eine wunderschöne Formulierung.
Es ist 95% Wasser, 5% Hoffnung.
Das ist großartig.
Daraus bestehen diese Cremes letztendlich. Ist ein alles.
Das ist eigentlich auch der Mensch in der Nutshell. Ne? Also wir sind ja auch 95% Wasser, 5% Hoffnung.
Ja, und wir haben über 95% gemeinsame Gene mit einer Tomate. Das finde ich aber sensationell.
Das finde ich verdammt interessant. Das wusste ich auch noch nicht.
Ja, wir sind mit Tomate. Ich sprach neulich mit einer Wildtierärztin, weil sie Schimpansen, die Hannah Emde, weil sie Schimpansen und Gorillas hautnah beobachten konnte, die ja wirklich auch sehr menschlich sind. Und wir haben, ich glaube, zu 97-98% eben auch gemeinsame Gene.
Ja.
Und dann sagte ich, ja, aber das ist doch auch genau wie bei einer Tomate. Und da sagte sie, da ist es, glaube ich, sogar noch mehr.
Was?
Okay. Sagte sie. Sie muss sie nicht recht haben. Aber das war das, was sie vorletzte Woche sagte. Nehme Tomaten noch mehr. Erstaunlich, oder?
Das erklärt auch den Teint auf Mallorca von den Leuten manchmal, wenn die da in der Sonne waren. Ja.
Man kriegt einen besseren Teint, wenn man jeden Tag Karottensaft trinkt.
Das weiß ich.
Das weißt du, ne?
Ja, das weiß ich.
Hat die Hautärztin, nämlich Jael Adler, erzählt. Okay. Wenn man jeden Morgen Karottensaft trinkt, dann sieht man so gesünder aus, dann bräunt es ein bisschen von innen.
Ja, das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Genau. Ja.
Und macht einen attraktiver, weil man dann wieder automatisch fürs andere Geschlecht, für die Fortpflanzung, attraktiver wird und deswegen dieser Effekt.
Ich hätte jetzt, bevor der letzten Information, hätte ich noch gesagt, so, aber das kann man bei Donald Trump wahrscheinlich auch feststellen, aber jetzt bei dem letzten, die letzte Information hat es ad absurdum geführt.
Nein, ja, die letzte Information war,
dass es attraktiver wird. Ich glaube nicht.
Ja.
Wahrscheinlich macht das Geld irgendwie attraktiv, aber da kann ich mir bei diesem Charakter vor allem nicht vorstellen, dass irgendwer da sagt so, yes,
nein,
das ist er.
Nee, aber ja.
Naja,
manchmal ist es das Geld, was ja attraktiv ist.
Ja.
Und da sage ich auch ganz oft, ehrlich gesagt, wir sagen wir verurteilen es, wenn zum Beispiel eine Frau jemanden attraktiv findet und mit ihm ins Bett geht, weil er Geld hat. Wir verurteilen es aber nicht, wenn sie mit ihm ins Bett geht, er ist aber der letzte Arsch und sieht einfach total geil aus. Da sagen wir nichts. Da ist das mit dem Geld doch fast eigentlich noch ehrlicher als das Aussehen, was man ihm in die Wiege gelegt hat.
Aber ich habe das sowieso noch nie verurteilt, okay, muss ich sagen. Also ich finde nur, dass manche ja, es gibt ja auch so Studien, die gesagt haben oder Aussagen, dass Geld irgendwo attraktiv macht. Da fragt man sich dann immer, ist das wirklich Attraktivität oder ist es einfach der Wunsch nach einem sicheren, schrägstrich glamourösen Leben, was auch immer. Also das ist ja vielleicht nicht die Attraktivität der Person. Also,
nee. Aber es gehört dazu.
Es gehört irgendwie dazu.
Es macht attraktiv.
Aber das ist ja verfälscht. Also diese.
Aber am Ende gibt es Sex.
Das ist höchstwahrscheinlich
so. Also, ja, weißt du, und trotzdem, obwohl es nur ums Geld geht, und trotzdem gibt es Sex, weil es doch irgendwie dann sexy ist.
Ich finde aber irgendwie, also ich würde beides nicht verurteilen. Ich finde, beides ist für mich okay. Ja. So, also wenn die Leute sollen machen, was sie wollen. Ich finde aber, was du schon sagst, ist mir viel wichtiger, dass diese Heuchelei nicht da ist. Also wenn die Leute sagen so, ey, ich finde es einfach geil, wenn jemand stinkreich ist. So, ja, ey, go for it. Ey, finde ich super. Aber wenn man dann so, ey, ich mag den so, der Cast ist ein Supercar. Ja, halt die Fresse einfach. Was soll das? Also das ist doch das Ding, ne?
Ja, klar.
Da sind wir wieder bei alles echt.
Natürlich.
So, das ist das Ding, ey. Ehrlichkeit, ey, nicht diese Rumheuchelei. Das ist doch der Punkt.
Sind wir gleich wieder bei deinem Programm, du. Wann startest du? Herbst?
Im Herbst geht's los mit dem neuen Programm.
Genau. Es geht immer im Herbst los mit Programmen, oder?
Ich weiß auch nicht,
wo das geht. Oder das ist aber das Standard.
Aber du hast recht, ja, das stimmt.
Wer ist dein Regisseur? Ist das ein Kollege dann?
Icke.
Manchmal hat man ja einen Kollegen,
ja, das stimmt,
der sich in die erste Reihe setzt, einfach bei den Proben und dann einfach mal ein bisschen seinen Kommentar abgibt. Hast du da einen?
Nee, habe ich nicht. Ich habe das mal wohl für andere gemacht, also drüber geguckt und dann halt so meine Ideen da reingegeben. Aber also ich finde das per se auch keine schlechte Idee. Bei mir ist das ein bisschen schwierig, weil ich eben, ich mache ja relativ viele unterschiedliche Dinge. Also ich mache ja auch Musik. Dieser Freestyle ist immer dabei. Jetzt ist diese Buchlesungspart noch mit drin mit dem Lieblingsbäcker. Und es sind halt Stand-Ups dabei. Also es ist sehr schwierig, das irgendwie in einem Außenstehenden hinzulegen und zu sagen, guck mal hier, kannst du dir da was drunter vorstellen? Und das hat mich dann irgendwie nach Jahren sowieso auch bewogen zu sagen, ich mache das weiter selber und ich weiß ja auch irgendwie so am besten, wie ich das haben will. Ich bin auch Perfektionist. Das ist auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich ein super guter Typ bin, mit dem du dann in dem Fall zusammenarbeiten kannst. Ich glaube, sonst ist es okay, mit mir zusammenzuarbeiten. Aber was das betrifft, ich glaube, ich wüsste nicht, ob ich das so wahnsinnig gut annehmen könnte, dann so von jemandem zu sagen, so, nee, mach das lieber so rum. Und dann würde ich so denken, so, ja, vielleicht, aber nein, ich mach's lieber so, wie ich mir das vorstelle.
Ja, aber also hörst du Kritik trotzdem gerne von berufenen Mund?
Absolut.
Von Menschen, die auch ein bisschen was verstehen von Business. Weil Kritik ist ja nie einfach.
Nee, und man, also zu sagen, man hört sie gerne, ist auch Heuchelei. Also man hört natürlich Kritik nicht gerne, aber ich bin dankbar dafür, weil, das muss man ja ganz klar sagen, von dem Publikum, was man hat, vor dem man da abends spielt, also wenn die Leute nicht völlig ausrasten am Ende und Standing Ovations geben, dann gehen die ja nach Hause, ohne dir zu sagen, ja, pass auf, da und da war so eine Stelle, wo ich mir dachte, das könnte man vielleicht besser machen oder anders. Mhm. Also das heißt, du hörst eigentlich nur das Positive. Deswegen kann man nur dankbar sein dafür, wenn jemand einem sagt, so pass auf, denk doch mal drüber nach, hier an der und der Stelle hat das Längen oder da und da finde ich den Witz nicht passend oder da und da ist irgendwie was falsch formuliert oder so. Also dafür kann man nur dankbar sein. Gerne hören, nee, aber dann am Ende wertschätzen und dankbar dafür sein, auf jeden Fall.
Interessanterweise habe ich gestern gelesen, dass es natürlich nicht gut tut, wenn man jemanden sozusagen kritisiert und drunter macht, also negativ, dass es genauso schwierig ist, wenn man gelobt wird. Weil Lob einen unglaublichen Druck erzeugt. Weil man selber immer das Gefühl hat, ich muss jetzt diesem Ruf gerecht werden. Ich muss diese Leistung bringen. Und oft eigentlich mehr macht, als es einem gut tut. Und das fand ich ganz interessant. Und da hat jemand gesagt, urteilen ist nie gut. Weder im negativen noch im positiven Sinne. Es belastet Menschen in beide Richtungen.
Och,
fand ich voll interessant.
Ist sehr interessant, aber ey, beim besten Willen, das ist so wieder so ein Ding, so, oh, wir dürfen hier nicht urteilen, plipapo. Nein, ich sehe das so. Vielleicht liegt das aber daraus, auch daran, dass ich so ein bisschen rückwärtsgewandt bin, vielleicht in meiner Sichtweise. Also ich lebe, glaube ich, einen sehr großen Teil in der Vergangenheit irgendwie, ohne dass ich das will. Aber von daher ist ein Lob für mich immer was ich so abspeichere, als wow, cool, das ist was, für was ich geleistet habe. Mhm. Also das heißt, das kann ich total gut verbuchen. Was ich aber habe, ist, ich muss mich immer unfassbar dafür bedanken. Also ich finde so, ich kann unheimlich schlechter stehen und sagen so, ach cool, das nehme ich jetzt einfach an, sondern ich denke mir so, boah, ey, vielen Dank, das ist total nett von dir. Also ich, so in dem Stil, also das, ich kann das schlecht annehmen, aber wenn ich das höre, fühle ich mich dabei total gut und ich fühle das, was ich getan habe, in der Vergangenheit wertgeschätzt. Das erzeugt bei mir aber jetzt keinen Druck für die Zukunft. Das ist eher so, dass ich denke, wenn jetzt etwas nicht so gut läuft, dass ich dann denke, dann fange ich auch an, alles in Frage zu stellen. Dann denke ich so, boah, Wahnsinn, ey, du bist scheiße geworden. Irgendwie. Du musst dich wieder, gibt eher den Druck. Aber das Positive habe ich so noch nie gehört. Aber es ist ein interessanter Ansatz. Ich würde trotzdem sagen,
es ging, glaube ich, um Arbeit, so Arbeitspsychologie, dass man auf der Arbeit kritisiert wird und irgendwie immer Negatives hervorgehoben wird. Und das Gegenteil ist ja, man muss ja auch loben. Und dann auch loben, auch gerade, das bezog sich auf Arbeitsbereich, auch loben ist schlecht.
Okay.
Da habe ich gedacht, echt krass, hätte ich jetzt so nicht gedacht.
Ja, müsste man den Kontext nochmal für mich hören. Ja. Aber
was hast du gerade gesagt, du lebst rückwärtsgewandt eher?
Ja, das hört sich jetzt so an, als wäre ich so ein Hinterwäldler.
Aber es gibt diesen tollen Spruch, Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. So, kennst du den? Der ist irgendwie ganz interessant.
Ja, wobei ich echt weit davon entfernt bin, behaupten zu können, dass ich irgendwas verstanden hätte. Also ich glaube, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin halt... Also das ist auch ungesund, in der Vergangenheit zu leben. Aber wie oft habe ich mir Sachen aus der Vergangenheit so zu Herzen genommen und arbeite die immer noch auf und bin immer noch dabei, das richtig einzuordnen und so und sollte in vielerlei Hinsicht eigentlich das abschließen und sagen, ich gucke jetzt nach vorne und arbeite so. Aber ich bin da, was das betrifft, das drückt auch total auf die Stimmung und auf die Psyche, aber ich kann das gar nicht anders, geht gar nicht anders.
Oh Gott, was muss noch aufgearbeitet werden zum Beispiel? Was ist das?
Ja, ich glaube, also ich schätze mal, ich glaube, es ist mir wahrscheinlich zu privat, um jetzt zu sagen, da jetzt irgendwie Ross und Reiter zu nennen. Wenn ich das irgendwann humoristisch aufarbeite, dann merkt man es. Aber nein, es sind so, das hört sich jetzt auch weltbewegend an, so schlimm ist es gar nicht. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt mal nicht auf mich beziehe, sondern auf die Gesamtgesellschaft, also ich glaube, was wir immer noch aufarbeiten müssen, sind diese Pandemiejahre, ne? Also ich glaube, da wird...
Müssen wir die aufarbeiten noch?
Ja, ich weiß, wir haben alle keinen Bock drauf.
Aber weißt du, eigentlich ganz gut, dass jetzt vorbei ist.
Absolut.
Und hinterher ist man ja sowieso schlauer. Also Vorwürfe machen, man hätte da irgendwie die Geschäfte nicht dicht machen dürfen, man hätte nicht Auftritte verbieten dürfen oder so. Jetzt ist man ja auch schlauer, man wird es ja auch beim nächsten Mal wirklich alles anders machen.
Ich meine auch nicht bezogen auf die Pandemie an sich, sondern ich meine bezogen auf die Kommunikation der Menschen untereinander. Also ich glaube, es wurden in den letzten, und das hat nicht nur den Grund, dass es eine Pandemie gab, sondern ich glaube, in den letzten Jahren sind viele Dinge sagbarer geworden als vorher, dadurch, dass auch einfach eine AfD in den Bundestag eingezogen ist, dadurch, dass der Ton auch irgendwie anders wird. Und ich glaube, darüber sollte man mal reden und sich die Frage stellen, wie kann das sein? Also wie ist das gekommen? Andererseits muss man auch sagen, dass sich viele Leute ja darüber beschweren und vielleicht auch zu Recht darüber beschweren, dass man gewisse Dinge hier in Deutschland nicht ansprechen darf, weil man sofort in so eine Ecke gedrängt wird. Und das stimmt. Also ich glaube, das ist richtig. Und das ist ja, man kann ja, auch wenn viele Leute, die jetzt in dem Bereich sich äußern, vielleicht wirklich dann auf einmal sich als Arschloch entpuppen, das kann ja sein. Trotzdem muss man das mangelnde Kritikfähigkeit oder mangelnde Diskussionskultur auch vielleicht mal ansprechen und sagen, wie kann man das ins Positive umkehren? Und sich daraus mal irgendwie, da würden sich, glaube ich, Probleme auch lösen und man würde sich Themen nähern, mit denen Leute umgehen könnten und dann wird vielleicht auch weniger Hass entstehen. Also ich habe da die Hoffnung, dass das so wäre. Aber ich glaube, das würde auch erstmal die Bereitschaft voraussetzen, dass alle da... Ja. Bock drauf hätten.
95% Wasser, 5% Hoffnung. Also der Mensch.
Ja. Sehr schön, schöner Callback.
Weißt du, der Welt. Du hattest mal ein Programm, die unerträgliche Leichtigkeit des Neins. Du, auch so ein bisschen als Junge, der auf dem Land aufgewachsen ist, wo wirklich tote Hose war, hast viele Neins, also auf dem Weg, auch zum Bühnenkünstler dann, bekommen. Welches Nein hat am meisten geschmerzt?
Ich glaube, dass Nein nicht, dass man keine vorbehaltlose Unterstützung dabei erfahren hat, so dass nicht an mich geglaubt wurde. Ich glaube, das ist das Schmerzhafteste.
Nein. Okay, von deinen Eltern oder deinen Freunden?
Ach, das ist, also meine Eltern würde ich differenzieren, weil meine Mutter hat das immer eigentlich, aber die wohnt in Frankreich, ich bin mit meinem Vater aufgewachsen, das muss man wissen. Okay. Also das heißt, die Nähe zu meiner Mutter ist gar nicht so stark eigentlich, aber die hat, was das betrifft, hat die mir immer gesagt, go for it, mach was du willst. Also
die Franzosen lieben ihre Künstler.
Ja, nur sie ist halt Deutsche.
Also, ja, aber sie lebt in dem Umfeld.
Das stimmt.
Die feiern ihre eigene Musik, ihre eigenen Künstler ja noch viel mehr, als Deutschland es tut, ne?
Das stimmt.
Viel
das
mehr. Ist wirklich und die Italiener wahr. Ja genau.
Ja, das ist wirklich wahr, das stimmt. Da hast du recht, aber also mein Vater, glaube ich, war jetzt anfangs nicht begeistert. Ich meine aber jetzt gar nicht auch familiär unbedingt, sondern es gibt ja auch Kritiker. Es gibt Leute, die das hören und sagen so, ey, das ist einfach nicht, das ist nicht gut genug. So, du bist nicht gut genug. Du kriegst ja von Redaktionen auch, ne? Du wirst ja, ständig kriegst du ja Ablehnung, die okay ist. Das ist logisch. Da musst du mit leben und vielleicht stimmt das auch. Aber es gibt so Ablehnungen, die, bei der du merkst, da setzt jemand vielleicht auch keine Hoffnung da hinein, du könntest es schaffen. Ja. So, und diese Neins schmerzen einen, finde ich, also gerade wenn man noch hier relativ jung ist, können einen schmerzen. Bei mir war das auch so, die haben wehgetan, aber ich habe versucht, so das umzukehren und zu sagen so, naja, wir gucken mal, wir sprechen uns nochmal in 10 Jahren.
Weil du Selbstbewusstsein hattest, trotzdem?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so selbstbewusst war. Ich hatte vielleicht, ich glaube, ich habe an einen Traum sehr, sehr stark geglaubt.
Okay.
Und der Traum hatte mit Freestyle-Rap zu tun, mit Bühnenauftritten und mit allem Möglichen. Und in diesem Konglomerat, wie das anfing, das war auch mit Sicherheit keine Qualität, keine gute Qualität. Ja. Da haben alle gedacht so, meine Güte, mach was Ordentliches, Junge.
Anfänge, das ist immer so. Ich meine, das geht niemandem geht es so. Keiner war von Anfang an gut. Und zwar, glaube ich, niemand.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Nein, also definitiv nicht. Also meine erste Sendung, ich würde mich nicht trauen, die nochmal anzuhören. Okay. Definitiv nicht. Ja. Also
aber es ist ja eigentlich auch schön, das sagen zu können. Weil du, also offenbar, weil so, das weißt du ja, du weißt, du hast dich krass entwickelt in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich.
Ja.
Bei mir ist es genauso. Also wenn ich jetzt Freestyle-Rap von vor 25 Jahren von mir anhöre und jetzt, dann ist das ein wahnsinniger Unterschied.
Na, hoffentlich kann man ja nur sagen.
Absolut, also natürlich. Aber ich meine jetzt auch so Sachen wie, dass du dann in der Schule beispielsweise so, dass du da Ablehnung erfährst von Lehrerinnen und Lehrern, die dir sagen so, hey, nee, das wird einfach nichts. Und das ist ein schönes Gefühl, dann irgendwie so zu denken, naja, hast du dich vertan.
Durftest du im Klassenzimmer als Schüler rappen mal?
Ja, ja.
Wurde dafür Platz geboten?
Das wurde mir, also das kam auf die Lehrerinnen und die Lehrer an, okay. Also ganz klar, ganz klar.
Ja.
Aber
also immer Freitagnachmittags oder Freitag zum Abschluss
immer,
der Woche
nichts,
oder was?
Wenn die nichts vorbereitet hatten, dann haben die, Jonas, hast du noch einen?
Es warst doch nur du dann.
Es gab auch keinen anderen Irren, der vor der Klasse Freestyle gerappt hätte.
Aber du hast es gemacht.
Ich habe es gemacht.
Alter, ich frage mich, wie schafft man sowas?
Ja,
wirklich, der Hammer.
Das ist wahrscheinlich auch eine Obsession einfach.
Man will's.
Ja, ja.
Deswegen.
Ja, ich habe es brutal gewollt. Und das war am Anfang brutal scheiße, aber ich habe es brutal gewollt und ich habe Leute gehört, die das unglaublich gut konnten und habe gedacht, ey, das will ich auch. Ich will, hat mich so angetriggert, so im positivsten Sinne. Ich habe diese Wortspielerei gehört und diese Dreifachreime und alles und das gefreestylt und ich dachte so, ey, wie gut ist das, wenn man das kann? Und dann habe ich das bis zum Erbrechen trainiert und es hat mir zu jedem Zeitpunkt Freude gemacht.
Mega.
Und ich glaube, sonst schaffst du das nicht, diese 10.000 bis 20.000 Stunden durchzuhalten, bis das so okay ist.
Wer war großes Vorbild in der Zeit, als du Schüler warst?
Damals viele. Ich habe damals hier Blumentopf sind eine Crew gewesen, die sehr gut gefreestylt haben. David P., einer, der aus München auch kam, richtig guter Freestyler. Sammy Deluxe, ey, einfach doch so legendär, großartiger Freestyler. Das Interessante ist, es gibt heutzutage viel weniger, die das machen, weil ich glaube, der Anspruch an Perfektion ist vielleicht auch größer geworden und die Sorge, sich zu blamieren, so die Sorge, cringe zu sein, wenn man was nicht gut macht, ne? Das war früher nicht so. Da war diese Idee von, ey, wir schaffen hier irgendwie was, war vielleicht noch größer. Und diese Freestyler, die haben mich extrem beeindruckt. Und da gab es auch so Freestyle-Contests, wo teilweise auch so völlig unbekannte Leute gewesen sind. Und ich dachte so, ey, unglaublich. Es gibt einen Typ aus den Staaten, Harry Mack, der ist heute aktiv, so, ey, das ist der absolute Wahnsinn. Was der Typ freestylt, ist unglaublich. Da geht mir das Herz auf.
Okay, aber dessen Hirn ist dann auch irgendwie anders gebaut, oder?
Also, ja,
Da muss was Geniales auch mit dabei sein.
Ich weiß es nicht. Ich bin ja ein großer Zweifler an dieser Theorie von dem Talent. Also ich denke wirklich, dass die meiste Zeit Arbeit ist. Also der Großteil, und ich glaube auch, der Großteil ist Liebe für eine Sache. Und also das ist, glaube ich, der Punkt. Also wenn du eine Affinität zu was hast und das auf Biegen und Brechen machen willst und unbedingt machen, und das, dann machst du das. Und du machst das so lange, bis das gut ist. Und ich habe Leute gesehen, die konnten einen Scheißdreck den Takt halten. So überhaupt nicht. Das war eine ganz, ganz schlimme Nummer, die am Mikrofon zu sehen. Aber nach Jahren waren die gut. Okay. Und deswegen glaube ich, du kannst das schaffen, auch ohne Talent. Wenn du etwas wirklich liebst und willst, ey, dann mach es.
Hammer. Du hast 10 bis 20.000 Stunden, hast du erwähnt, und dann kann man auf die Bühne gehen und sich jedes einzelne Wort zuwerfen lassen. Und du lässt dir ja wirklich möglichst schwierige Wörter geben. Weißt du, jeder darf in der Pause auf einen Zettel schreiben, dann verteilst du die auf dem Fußboden. Und da sind ja auch Wörter, mit denen sie dich ärgern wollen. Ja. Ne? Also, ob das nun Donaudampfschifffahrtsgesellschaft oder, das ist nun ein bekanntes Wort sogar noch, aber wirklich Kleiderbügel, Etiketten,
Schwindel. Rindfleischetikettierungs- ja. Überwachungsaufgaben, Übertragungsgesetz. Ja.
Und es ist ja alles egal.
Ja, das ist
weil du, so recht. Weil du mit einer Leichtigkeit einfach wirklich diese Reime findest zu jedem Wort. Oder gibt es ein Wort, das ist der Endgegner? Gäbe es mein Wort, theoretisch.
Also man findet auf alles was, vor allem wenn man sich darüber bewusst ist, dass man ja nicht den Endreim immer auf dieses Wort finden muss, sondern das versuche ich zum Beispiel. Ich versuche die Endreime immer auf die Wörter zu finden, die auch da liegen. Das ist so der Anspruch. Und dann halt auch mehrsilbige Reime zu finden. Und wenn man jetzt zum Beispiel das Wort Orange nimmt, das ist kein besonders gutes Wort. Ich habe das irgendwann in einem Freestyle mal dadurch gelöst, dass ich das mit Julian Assange gereimt habe. Das geht natürlich perfekt auf.
Oder Carte Blanche.
Ja, aber das sind ja alles französische Wörter. Ne? Also ja. Das ist ja kein. Und das Deutsch ist, im Deutschen heißt es ja auch nicht Orange. Das ist die Farbe Orange. Okay, ja. Aber das ist ja kein deutsches Wort in dem Sinne. Aber du kannst es natürlich lösen, indem du dann irgendwie sagst wie, ist auch kein deutsches Wort, aber indem du sagst irgendwie so, ich koche Rinderfonds und sehe mich in Orange. Ne? Mhm. Dann reimt sich das deswegen gut, weil da auch noch dieses Innen bei ist, ne? Und Rinderfonds in Orange. Super. Also das ist nicht mehr nur Orange und Fonds, sondern dadurch wird das dann zu einem guten Reim. Das sind so Assonanzen, so Klangreime. Und das, wenn man dann anfängt so zu freestylen, dann hat man da die ersten paar tausend Stunden schon überwunden. Und dann kann man eigentlich aus allem was machen. Ja.
Ich liebe das. Ich bin immer noch jedes Mal aufs Neue wirklich beeindruckt. Und es gibt ja diese ganz krassen 1:1 Reime. Ja. Ja, Haus und Maus. Und dann hast du aber gesagt Assonancen. Wie hast du die genannt? Was für Reime das sind?
Ja, so mehrsilbige Reime und auch Silben oder Reime, die nur vom Klang her sich reimen.
Und das, genau. Und es sind die eigentliche Königsdisziplin, im Gegensatz zu denen, die wirklich reim dich oder ich fress dich hier so, ne, Haus und Maus. Sind das die eigentlich Besten?
Manchmal ja, vor allem, wie gesagt, wenn das mehrsilbige Reime sind. Und das, ich sehe das genauso wie
mehrsilbige
du.
Mehrsilbige.
Ja, das heißt, wenn du reimst zum Beispiel Aschenbecher auf Taschenrechner.
Ja.
Da reimt sich ja alles aufeinander, ne? Ja. Aschenbecher, Taschenrechner, das reimt sich halt alles. Sowas zum Beispiel, das sind halt sehr komplexe Reime. Und da gibt's ja Leute, die dann so richtige Reim Nazis, die sagen, nee, das muss aber genau die Silbe, die Endsilbe sein, das finde ich totaler Blödsinn. Ja. Ich sehe es genau wie du.
Dann wirkt es auch platt.
Ja, diese Assonanzen sind viel geiler, wenn sich Sachen reimen, die nur wegen des Vokals sich irgendwie reimen, aber das muss gar nicht derselbe Konsonant sein und so. Also das ist sehr faszinierend.
Im Deutschen gibt es einige Worte, von denen es heißt, dass es keinen Reim darauf gibt.
Aha, okay.
Also ich habe nachgeschaut, einfach nur mal. Und ein Wort war zum Beispiel Mensch.
Ach so, okay.
Und das auf Mensch, da gibt es aber natürlich ein Ranch, das ist ja auch ein deutsches Wort letztendlich, eine Ranch. Mensch, ja gut.
Das ist schwierig. Aber das eben kann man sehr, sehr gut lösen über diese mehrsilbigen Reime. Zum Beispiel, es ist jetzt inhaltlicher Blödsinn, aber la 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 la, du bist breit wie ein Mensch und ich bin sehr klug, denn ich weiß, was du denkst. Dann hast du so halt, ne, breit wie ein Mensch, weiß, was du denkst. Da reimt sich halt am Anfang dieses Ei und das sind halt schöne Assonanz. Und dann hast du halt denkst auf Mensch. Das ist so, auf den ersten Blick denkst du, aber wenn das in dieser Kombination ist, funktioniert's. Oder sowas wie, klar, du kannst Marken nehmen, wie die Marke Bench zum Beispiel, das kannst du natürlich machen, ne? Oder Friends kannst du dann sagen, das reimt sich auch irgendwie. Und du musst dann ja unter Umständen eben was basteln und so schnell sein im Kopf, um dir einen mehrsilbigen Reim zu suchen, wo Mensch irgendwie dann nur die fünfte Silbe ist oder so. Und dann geht das super auf.
Und das aber innerhalb von 3 Sekunden, während du etwas anderes reimst, also läuft im Hinterkopf das ganze Programm ab. Was mache ich in 3 Sekunden auf Mensch?
Ja, es sind eher weniger als 3 Sekunden.
Es sind weniger als 3 Sekunden. Was mache ich als Mensch? Und es kommt aber immer hin. Und das ist natürlich dann faszinierend. Du hast auch eine gewisse Anzahl an Bausteinen, die du auch immer mal wieder verwenden kannst oder die durch die Erfahrung sich sozusagen automatisch einprogrammiert haben und einfach abgerufen werden können.
Ja, die sind aber eher hinderlich. Die versuche ich eher zu vermeiden. Also die Bausteine sind so Sachen wie so Füllsatzteile. Zum Beispiel Sachen wie, ich bin der Typ, der. Ne? Das sind dann so, ich bin der Typ, der steht hier am Mikrofon, bla bla, und ich werde wie ein Beat zu flowen und ich bin der Typ, der. Und das, wenn sich das immer wieder wiederholt, ist das nervig. Okay. Aber das ist dann im Kopf drin. Das ist so ein Baustein. Oder so ein Baustein ist auch so, ich bin am Mic oder sowas. Also sowas, was du dann 1000-mal gesagt hast. Reimbausteine gibt's in dem Sinne nicht, weil ich tatsächlich, also ich glaube, ich bin dann wahrscheinlich zwischendurch geneigt dazu, einen Reim zu nutzen, den ich schon mal genutzt habe. Mhm. Kommt auch vor, dass ich das mache.
Klar.
Aber dadurch, dass ich den Anspruch habe, mehrsilbig zu reimen, sind dann die 2 Silben davor, das ist dann ein Reim, den ich noch nicht hatte. Oder der in der Kombination ist es neu. Aber natürlich, du kannst dich ja nicht dagegen schützen, dass du Reime benutzt, die du, ne, also bei tausenden von Stunden Freestyle-Rap, da wirst du schon mal natürlich das und das auf das gehalten. Davor kannst du dich nicht schützen. Aber ich habe das, ich benutze da tatsächlich bewusst, benutze ich da nichts, sondern im Gegenteil, ich versuche mich eher davor zu schützen, das zu tun. Also es ist anders wie bei Impro-Theater, wo das irgendwie so ein bisschen so ein Korsett ist, wo die Leute wissen, die das machen, so, ey, es gibt einfach nur Filmgenres, gibt's keine 2000. Wenn die sagen, gib mir mal ein Filmgenre und eine Stimmung, dann gibt's halt meistens Western und traurig. Okay, ja, machen wir einen traurigen Western. Aber das ist so, es ist halt eine sehr, sehr endliche Anzahl von Sachen für ein scheinbar unendliches Improvisationsgerüst. Aber ja.
Und wie oft ist dann aber auch jetzt Angst, ist natürlich jetzt das falsche Wort, aber wie oft denkst du, fuck, ich schaffe es jetzt nicht, darauf etwas zu reimen? Das Weil irgendwas geht ja immer, aber die Frage ist, was denkst du in der Sekunde?
Ja, also das ist...
Dass es dann irgendwie Kacke wird hinten raus und du denkst, oh, das war jetzt schwach.
Das gibt's im Moment, in dem Moment selber gibt's das schon mal ab und zu. Ich freue mich aber auf den Freestyle eigentlich meistens immer, also fast immer am meisten, weil ich da eigentlich am wenigsten Angst habe. Also ich habe eher Angst davor, einen Texthänger zu haben, das Timing zu versauen, dass der Gag nicht ankommt oder was. Aber bei dem Freestyle weiß ich einfach, ey, das wird nie schlecht. Das wird mal durchschnittlich gut, aber dann ist das für die Leute immer noch improvisiert und die haben das meistens noch nie gehört und ist immer noch gut irgendwie für die Leute. Ich weiß dann aber, es war jetzt durchschnittlich. Für mich war das schlecht, aber es wird für die anderen ist es nie schlecht. Also schlecht wird das Freestyle nie.
Okay.
Das ist halt das Schöne.
Okay, ein Zweizeiler, in dem das Wort Pfirsich dann vorkommt. Pfirsich.
Okay, alles klar. Du kannst uns viel anbieten, aber mir nicht. Ich esse keine Ananas, ich esse nur Pfirsich.
Na, guck mal, du hörst gleich wieder. Pfirsich gilt auch als ein schwieriges Wort, auf das es keinen Reim gibt im Deutschen.
Ja.
Auf Pfirsich gibt es nichts.
Ja, mir nicht.
Irre ich mich. Das passt auch wieder nicht. Irre ich mich, sind wir 3 Zeilen.
Also zierlich.
Zierlich, Pfirsich und zierlich.
Ach so, guck mal,
sehr gut. Und dann noch das Wort Musik. Und da habe ich mir gedacht, Musik? Es reimt sich, Rubrik,
ach, ja, natürlich.
Das ist doch alles, oder? Aber ihr habt es gefunden hier, genauso wie das Wort Gefühl. Da gibt es aber auch Gewühl.
Ja, natürlich.
Und da hört es aber auch schon auf.
Verspült. Verspült. Ich stand am Waschbecken und ich habe mich verspült, aber alles war sauber, also war es nur ein Gefühl. Das ist doch gut, das klappt doch.
Ja, schön, dass wir aber wieder hier zusammengekommen sind.
Ich freue mich.
Du bist ja mit dem Patrick auch immer unterwegs, Patrick Salm. Soll ich dir was sagen?
Bitte.
Ich kenne den Namen Patrick Salm nur durch dich in Zusammenhang mit dir. Ich habe Patrick Salm noch nie irgendwo gehört.
Aber der ist super. Der ist super nett.
Das höre ich von dir auch schon.
Hört
das
auch super an.
Aber ist es nicht total absurd? Auf der anderen Seite, da gibt es offensichtlich auch noch jemanden zu entdecken. Das ist das Gute. Aber ihr macht so lange schon Dinge zusammen. Wo seid ihr euch das erste Mal begegnet?
Bei einem Poetry Slam tatsächlich.
Okay, also
das war
beruflich.
Ja, damals hat er, ich habe ihn sofort ins Herz geschlossen und offenbar war das umgekehrt genauso. Der hat damals noch sehr ernste Gedichte gemacht. Das fand ich unheimlich schön, was er da gemacht hat. Er hat auch eine wahnsinnig beeindruckende Stimme, sehr tief und sehr poetisch. Mhm. Und dann hat er angefangen, lustige Sachen zu machen und das ist dann sehr, sehr gut durch die Decke gegangen. Aber ich mag ihn immer noch fast ein bisschen lieber für seine ernsten Sachen.
Ach, guck mal, interessant. Ja. Also den kann ich noch entdecken, bin ich auch wirklich neugierig, denn ihr macht ja auch diese Rätselbücher zusammen, genau. Die lyrischen Stadträtsel, in denen ihr quasi in lyrischen Geschichten den Namen einer Stadt sucht.
Ja, beziehungsweise also, eines geografischen Terminus, also zum Beispiel eines Flusses, einer Stadt, eines Landes. Jetzt ist der neue Band rausgekommen zum Thema Musik.
Zum Thema Musik. Ja. Ah, der ist schon draußen.
Der ist gerade rausgekommen.
Neulich war der noch nicht draußen.
Ja, genau.
Wollte gerade sagen, ja. Als wir nämlich verabredet waren, neulich in Köln, da gab es den noch nicht.
Das weiß ich gar nicht. Da müsste
hast du gesagt, nee,
stimmt, meine ich. Dann war der jetzt, ist er jetzt mitten in der Mitte.
Okay. Zeit draußen. Was ist ein Beispiel dafür? Okay, wir machen mal ein Rätsel.
Okay, pass auf. Dann versuchen wir mal, ob du das rauskriegst. Okay. Ich mache mal eins von, was so eher so Stufe 1 ist. Ja. Und zwar, zwei Kumpels fahren immer gerne mit dem Fahrrad rum und der eine hat sich so ein E-Bike geleistet, so ein richtig teures, gutes Teil und der andere hat noch so ein klassisches Mountainbike und der fährt da, fahren die so rum und die sind auch oft in den Bergen unterwegs und natürlich hat der Typ mit dem E-Bike immer leicht, der fährt vorne weg so und ist richtig gut drauf, ne? Und der Typ hinten fährt da so richtig verschwitzt über diesen Berg und dann ruft er von vorne immer so, hey, hast du auch Spaß? Und dann sagt er von hinten so, ja, es ist schon gut, es macht schon Freude, aber es wird noch mehr Freude machen, wenn ich auch so einen guten
Aber es ist ein Begriff aus der Musik.
Ja, es ist eine Band.
Mehr Spaß? Es muss sich auf mehr Spaß.
Nee, es reimt sich gar nicht.
Ach, es reimt sich gar nicht.
Es ist einfach nur das Ende der Geschichte. Also es wird mir noch mehr Spaß machen, wenn ich auch so ein
auch so ein Rad?
Nee, aber was ist an dem Rad dran, was den das so einfach macht?
Akku.
Na ja, aber das ist
Akku, Motor.
Ja,
Motorhead.
Genau. Yes.
Wenn ich Modet. Ich war früher bei Modet im Konzert.
Ja, siehst du.
Ich zweimal.
Perfekt.
Frage ich mich heute noch, warum.
Na, ich finde es doch geil.
Aber ja, was war denn? Ja, aber. Aber wir haben ja nichts verstanden. Also es war ja, eigentlich.
Ja gut, das sagen die Leute bei Slipknot auch, aber das ist
aber Lemmy ist natürlich, Lemmy ist am Ende, danach, als ich erwachsen war, wurde ja Lemmy noch viel cooler und viel mehr, also kulturelle Figur, also wirklich eine Ikone, also irre Typ, Lemmy. Okay, Modet, okay, das war schon, wenn ich auch einen Motorhead. Krass. Okay, noch einen zum Abschluss.
Noch einen, okay, alles klar. Was machen wir da? da muss ich jetzt kurz überlegen.
Ah ja, okay, ist natürlich auch schwer.
Gutes Beispiel parat habe. Ja, das darf natürlich auch nicht zu schwer sein, sonst ist es fies, weil das... und es müssen Leute sein, die du natürlich auch kennst.
Also, ja, klar.
Das ist auch ein bisschen schwierig.
Na gut, aber der gemeine Leser, der dieses Buch kauft, muss sie ja auch kennen.
Also ja, wobei natürlich, wir versuchen das so ein bisschen zu mischen in dem Buch, dass es sehr viel auch so natürlich so Klassiker, so ganz klare Klassiker sind, aber halt auch so ein paar für die jüngeren Leute, die halt auch so Trap-Musik hören und so, die dann auch so ein bisschen auf ihre Kosten kommen. Ich überlege gerade, was ich dir da angedeihen lassen kann.
Ich will dich aber nicht quälen hier, also von daher.
Na, wir schaffen das schon.
Ich will ja nicht quälen hier. Ne?
Also ich mach mal den hier. Pass auf. Und zwar, es gibt eine Band, es gesucht ist ein Musiker. Ein Musiker aus einer weltbekannten Band. Und zwar ist es so, es gibt immer, wir machen so Tonaufnahmen werden gemacht von dieser Band. Das ist eigentlich alles ein ziemlich schweres Werk, weil der Toningenieur, der da sitzt und der diese Tonscheibe mischt, so der hat wirklich Probleme mit dieser Band, weil das sind halt vier Leute, die sind sich eigentlich nur am Beschweren, ne? Die sind sich nur am Beschweren so. John ist immer nur am Rumeiern so, der macht wirklich nur, das ist richtig schlimm. Und dann gibt's noch einen, der heißt Ringo, der macht auch wirklich, das ist ein richtig unangenehmer Charakter. Nur
wir haben John und Ringo.
Ja, Alter.
Es fehlt.
Ich wollte es dir nicht zu einfach, aber es ist schon sehr.
Nur Paul McCartney.
Paul McCartney, ja.
Paul McCartney, ich hab's.
Sehr gut.
Paul McCartney. Also witzigerweise, als du sagst, es ist eine bekannte Band, ist es nicht kurios? Ich habe mit den Beatles nichts am Hut. Ja. Also bedeuten mir eigentlich nicht viel. Und trotzdem, als du gesagt hast, eine bekannte Band, war der erste Name in meinem Kopf Beatles.
Ja.
Und dann hast du es natürlich leicht gemacht mit Ringo und Paul, Ringo und John.
Aber das stimmt
aber
schon.
Klar, aber McCartney.
Ey, die sind so, das ist so eine Welt, ne?
Also das ist
die,
wirklich.
Also die haben das richtig, das Game haben die durchgespielt. Also wenn du also sofort an die Beatles denkst, wenn du bekannte Band fans, dann hast du es geschafft.
aber wirklich. dann wieder zurück aufs Land bald, nicht? Du bist ja mittlerweile auch, bist du eigentlich so richtig in deine Heimat zurückgekehrt? Also in deine Heimat, in dein Nirgendwo?
Nee. Nicht
ach, das bist du. Es ist nicht in das Niemandsland, über das du ja auch mal geschrieben hast damals. Genau. Es war wirklich ein bisschen trist. Keine Bushaltestellen, keine Mädchen. Das war so deine Jugend.
Das waren wirklich 10 Häuser, die da waren.
Im Bergischen
Dorf. Ja, genau, im Bergischen Land. In diesem Dorf, in dem ich groß geworden bin. Und da hatten wir wirklich, ich war das einzige, also nicht das einzige Kind, aber so das einzige Kind in meinem Alter. Das war schon
der einzige Rotzlöffel heavy. Warst du
halt. Da waren auch noch ein paar andere Rotzlöffel, aber die waren halt kleiner. Ne? Dann hatte ich nur bedingt was zu tun.
Okay, das heißt, da bist du nicht hin zurückgekehrt, weil du ja jetzt auch wieder auf dem Land wohnst. Ja, ne? Also genau. Stadt war mal.
Ja, war auch sehr gut.
Ey. Brauchst du die Stadt noch?
Ja, schon. Ich mag die gerne. Aber ich habe die ja auch in ausreichendem Maße, weil ich noch sehr viel unterwegs bin durch meine Touren. Und da bin ich in Städten unterwegs. Und ich bin auch nach wie vor sehr viel in Köln. Das ist einfach auch meine Heimatstadt. Ich bin da geboren.
Ja, richtig.
Alles gut.
Also richtig. Und dann will ich wirklich nur zum Schluss noch wissen, wie geht's Knolle eigentlich? wie geht's Knolle? Den wir auch kennen, auch aus Es steht alles auf der Kippe.
Nee, daraus nicht aus dem...
Moment, war der Knolle nicht dabei? Nee, mit der Geschichte?
Klingelstreiche im Niemandsland.
Also weiß ich, das aber auch. Ich dachte, Knolle wäre auch schon erwähnt.
Ja gut, das kann sein, dass da die eine
und zwar,
Story drin ist.
Knolle wollte mal Gras schmuggeln nach Gummersbach. Von Amsterdam nach Gummersbach. Ja. Und ich meine, das war in dem Buch.
Du bist du bist richtig gut. Ja, oder? Du bist besser als ich in meiner literarischen Schaffens...
Genau. Nein, aber wirklich. Aber stimmt, ich weiß nicht mehr, wie er es gemacht hat. Das war irgendwas Idiotisches.
Ja, der hat Knoblauchzehen ausgehöhlt, um das Gas darin zu verstecken. Weil er gedacht hat, an der Grenze, der Knoblauchgeruch die Hunde verwirren würde. Ja,
und daher auch den Spitznamen dann bekommen
hat. Blöderweise hat er damals nicht drüber nachgedacht, dass Leute sich die Frage stellen werden, was machst du damit? 60 Knoblauchzehen auf der Rückfahrt. Also fragt man schon mal nach.
Also schön. Was macht Knolle heute?
Ja, das kann ich nicht sagen. Okay. Das weiß ich leider nicht.
Ach, du weißt es nicht?
Nee. Oder ich muss auch sagen, dass es ist schwierig, da jetzt was zu sagen.
Ja,
okay. Also es gibt in dem Buch, in dem Klingelstreiche-Buch, das ist so eine ganz eigene Geschichte mit Knolle. Da muss man eigentlich die Zeichen der Zeit richtig lesen. Dann, dann weiß man sogar Bescheid.
Und wie ist es bei Astrid, die allen damals einen auf die Schnauze haute? Hat mich ja auch beeindruckt.
Boah, weiß ich auch nicht.
Astrid, vor der man Angst hatte.
Ja,
ich finde das sogar. Astrid, die allen einen auf die Schnauze haut.
Ja, das war auch in dem.
Also keine Verherrlichung von Gewalt, aber das ist alleine eine Astrid gemacht.
Ja, das war damals schon mein Beitrag eigentlich dazu zu sagen, warum sollen immer die Männer die starken Personen sein? So kann doch auch mal die Astrid sein. Ja, und die Astrid war natürlich, die hat drauf.
Der Astrid Dawald. Danke dir für den Besuch hier.
Sehr, sehr gerne.
Dann sag ich mal, bis die Tage wieder. Ne? Wir kommen wieder zusammen. Schön, mit neuen Geschichten. Wenn sich wieder krasse Dinge in deinem Leben geändert haben, kann ja immer mal wieder passieren. Du bist auf jeden Fall aktuell jetzt noch auf Tour, nicht weniger als ein Spektakel. Dann haben wir hier den Lieblingsbäcker beim Lieblingsbäcker Teil 2. Auch ein neuer Untertitel oder auch auf Leben
Teilchen,
und Boden
Teilchen 2.
Stimmt, Teilchen 2. Dann kommt Teil 3 mit Teilchenbeschleuniger. Das sind noch kürzere, schnellere Geschichten. Teilchenbeschleuniger. Genau. Und wir haben die lyrischen Stadträtsel auch.
Ja, so sieht's aus.
Mit denen du auch mir gerade irgendwie große Freude gemacht hast. Dann bis bald wieder. Quichotte.
Ja, vielen, vielen Dank.
Bis die Torge.
Talk mit Tees.